Gratwanderung, der klimapolitische Podcast des Internationalen Studiengangs Politikmanagement zur Bundestagswahl 2021.
So, dann einmal herzlich willkommen an die ZuhörerInnen und unseren heutigen Gast, Doris Achelwillen. Mein Name ist Kathi Weiler, ich bin Studentin des Internationalen Studiengangs Politikmanagement und studentische Hilfskraft von Frau Zimpelmann und Herrn Osthorst. Ich habe zuvor eine ganze Weile bei der Landesklimaschutzagentur Energiekonsens als Werkstudentin gearbeitet und war auch aktivistisch im Klimaschutz unterwegs. Klimapolitik ist also so ein bisschen mein Steckenpferd. Daher habe ich auch heute die Ehre, die heutige Ausgabe der Gratwanderung moderieren zu dürfen. Frau Achelwillen, möchten Sie sich ebenfalls kurz vorstellen, vielleicht so ein, zwei Sätze Ihrerseits?
Ja, sehr gerne. Hallo Frau Weiler, vielen Dank für die Gelegenheit, hier über Klimapolitik so ausführlich und ins Detail gehend zu besprechen, was ja da zu tun ist aus jetzt, was meine Perspektive angeht, linker Sicht eben. Ich selbst sitze seit 2017 im Bundestag, mache dort bislang Gleichstellungs-, Queer- und Medienpolitik und engagiere mich ansonsten in diesem Wahlkampf und überhaupt für Umverteilung von Zeit, Macht und Geld.
Dann wollen wir doch gleich mal mit den Fragen einsteigen. Was sind denn die zentralen Ziele Ihrer Partei im Bereich Klimaschutz?
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt erstmalig ein Wahlprogramm haben, auch angesichts tatsächlich dieser Dringlichkeiten und der Prioritäten, die gesetzt werden müssen, was Klimagerechtigkeit bereits im Titel trägt. Das heißt, wir sehen diese Aufgabe als eine Querschnittsaufgabe an, was inzwischen viele Parteien machen, nicht alle, aber viele selbstverständlich aus naheliegenden Gründen und Notwendigkeiten. Aber wir denken es eben sehr stark zusammen mit Sozialverträglichkeit sozusagen, beziehungsweise sehen das als ein Projekt und eine gesellschaftliche Aufgabe, die tatsächlich solidarisch und mit allen vorangebracht werden muss, was eben auch bedeutet, dass alle sich die ganzen Aufgaben auch ein Stück weit leisten können müssen und dass wir nicht eine Politik machen können, die dann eben die zusätzlichen Investitionen auf Menschen ablädt, die jetzt schon sehr wenig Geld im Portemonnaie haben. Das ist erstmal so ganz grundlegend unsere Linie, sage ich jetzt mal, die uns ein Stück weit auch von einigen unterscheidet. Was uns jetzt besonders wichtig ist, ist selbstverständlich die Energieversorgung als Kernsektor der gesellschaftlichen Transformation, dass die eben ja entsprechend umgestellt wird auf Klimaneutralität und dass sie halt dem Gemeinwohl dabei dient und der Profitgewinnung auch ein Stück weit entzogen wird. Es kann nicht so sein, dass diese Fragen über den Markt geregelt werden und dass es Industrierabatte zum Beispiel weitergibt bei der Ökosteuer, bei Netzentgelten, Emissionshandel und im Erneuerbare Energiengesetz. Das ist sicherlich etwas, was uns besonders umtreibt, das eben so zu organisieren. Und ansonsten geht es ja bei all diesen Fragen längst nicht mehr nur um den Klimawandel per se, sondern dass die kapitalistische Wirtschaftsweise mit ihrem Ressourcenverbrauch und den Schadstoffemissionen mit der leider nachhaltigen Erwärmung des Weltklimas, die gerade passiert, und der unheilbaren Gefährdung von Artenvielfalt, dass all das insgesamt zurückgefahren werden muss und dass wir uns orientieren müssen, und zwar lokal und global, auf ein zivilisiertes, menschliches und ökologisch verträgliches Leben. Das ist solidarisch und kooperativ miteinander zu lösen. Wie gesagt, alle müssen da mit. Und das haben wir dann, ich sag mal, als Querschnittsaufgabe durch unsere Kapitel auch verankert, sag ich mal. Und gar nicht so komplett nur auf ein dezidiertes Kapitel jetzt bezogen, wo wir so ein paar Maßnahmen ausführen, sondern ja, wir sagen tatsächlich, in allen Lebensbereichen muss die Klima- und Umweltfrage mitbedacht werden.
Okay, vielen Dank schon mal. Das waren jetzt schon einige Dinge. Können Sie noch einmal sagen, welche Ziele davon Sie bis 2030 erreicht haben wollen und wie genau Sie die erreichen möchten?
Bis 2030, nach unserer Planung, wollen wir eine CO2-Reduktion von 80% gegenüber dem Referenzjahr 1990 schaffen, um so die Klimaneutralität in Deutschland bis 2035 dann letztlich herzustellen. Und das bedeutet unter anderem, dass wir das aktuelle Kohleausstiegsgesetz mit dem Zieljahr 2038 für zu langsam halten. Und ja, den Kohleausstieg wollen wir stattdessen tatsächlich bis 2030 realisiert sehen, weil auch Berichte des Weltklimarates zum Beispiel eben ein erhöhtes Tempo verlangen, und das mit Recht. Und parallel wollen wir ja den Ausstieg aus dem fossilen Verbrennungsmotor bis spätestens 2030. Das heißt aber auch, dass da jetzt nicht einfach nur irgendwas eingeschränkt wird und wir nicht sagen, nicht dazu sagen würden, was stattdessen kommen muss, sondern wir brauchen ja eine Verkehrsoffensive, eine Verkehrswende, die alle europäischen Großstädte ja umfasst und eben sicherstellt, dass der öffentliche Nahverkehr dann eben auch deutlich ausgebaut wird und auch die Bahn und andere Verkehre sozusagen, die ja nachhaltig dann auch eben noch umgerüstet werden müssen. Wir fordern bis 2025 einen bundesweiten Klimacheck sämtlichen Gebäudebestands. Auch was Neubau anbetrifft, muss da entsprechend agiert werden. Auf einem Level, dass es ja von den Standards her den Passivhaus-Standards Standards entspricht und ja ökologische Baumaterialien zum Beispiel im Baurecht stärker vorgeschrieben sind, wo immer dies technisch möglich und sinnvoll ist. Wie gesagt, soziale Komponente muss bei dem Ganzen mitgedacht werden, ebenfalls als parallele und damit verschränkte Zukunftsaufgaben. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir für Privathaushalte preisgünstige Sockeltarife für den durchschnittlichen Verbrauch von elektrischem Strom, Wasser und Heizenergie brauchen. Und erst was darüber dann hinausgeht, über den Sockel, sollte dann teurer gestaltet werden, um eben auch Anreize da zur Sparsamkeit zu setzen und Nachhaltigkeit zu schaffen. Für den Ausstieg aus der Verbrennung wollen wir 40 Milliarden Euro aus Bundesmitteln in die Hand nehmen, um den Strukturwandel in den betroffenen Regionen zu gestalten. Das kann nicht einfach sein, dass dieser Prozess Arbeitsplätze kostet, sondern es müssen neue entstehen. Es gibt Regionen, die deutlicher von Nachteilen, sage ich jetzt mal, kurzfristiger Art betroffen sind und entsprechend zu unterstützen wären. Und ja, erneuerbare Energien sollen im Wesentlichen über den Bundeshaushalt statt über die jetzige Ökostromumlage finanziert werden. Und genau, wie gesagt, für den Verkehr müssen auch unglaublich viel Mittel in die Hand genommen werden. Wir brauchen da ein 365-Tage-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr als erste Maßnahme, letztlich einen ticketlosen Nahverkehr unter der Devise einfach einsteigen. Und um das zu finanzieren, haben wir ein Steuerkonzept vorgelegt, womit wir kleine und mittlere Einkommen entlasten, aber eben hohe Vermögen, Unternehmen, die viel Umsatz auch gerade und Gewinn in der Krise gemacht haben, steuerlich ganz, ganz viel stärker in die Pflicht nehmen, weil das jetzt einfach erforderlich ist. Wir können uns ansonsten die Maßnahmen, die zu tätigen sind, überhaupt nicht leisten. Und deswegen muss wesentlich an Umverteilung und eben an Steuergerechtigkeit gearbeitet werden, wofür wir als Linke wirklich mit großer Konsequenz und Detailtreue stehen.
Auch wenn die Bundestagswahl ja jetzt zuerst einmal ansteht, wollen wir auch gerne noch mal den Blick Richtung Bremen richten. Was würden Sie denn sagen, sind die drei wichtigsten Maßnahmen klimapolitisch für Bremen?
Ja, also an erster Stelle ist da sicherlich die Umrüstung unseres Stahlwerkes zu nennen. Das wird auch schon angegangen. Das ist selbstverständlich auch alles bekannt, dass es da Handlungsbedarf gibt und wird entsprechend bearbeitet, politisch wie auch wirtschaftlich. Die Stahlwerke sind derzeit noch Verursacher von knapp der Hälfte der bremischen Emissionen von Klimagasen. Und zugleich bleibt aber hochwertiger Stahl auch eben unverzichtbarer Grundstoff für Maßnahmen zum klimaadäquaten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. So, wir müssen dringend die Dekarbonisierung der Stahlindustrie vorantreiben und ein Investitionsprogramm für einen zukunftssicheren Umbau bis hin zu einer klimaneutralen Stahlindustrie mit zum Beispiel grünem Wasserstoff vorlegen. Das allerdings dann auch unter der Maßgabe, dass staatliche Hilfsgelder damit unter demokratischer Kontrolle fließen sollen und im Gegenzug zu öffentlichen Eigentumsanteilen nach Möglichkeit und einer stärkeren Mitbestimmung der Belegschaft. Landespolitisch haben wir da auch unter unserer Wirtschaftssenatorin schon entsprechend vorgearbeitet. Also da können wir sehr optimistisch sein, dass dieser Prozess gut läuft. Zu Wasserstoff ist noch kurz zu sagen, dass der für viele Bedarfe jetzt selbstverständlich nicht einsetzbar ist, weil er eben selber erfordert, dass seine Herstellung mit viel Energie einhergeht. Deswegen muss man da genau gucken. Das ist sicherlich nochmal eine kompliziertere Frage. Aber was uns ebenfalls noch wichtig ist und ich hier unbedingt erwähnen möchte, ist, dass ja die Bürgerschaft 2019 in Bremen beschlossen hat, dass wir Solar City sein und werden wollen. So muss es dann auch gemacht werden. Das heißt, wir müssen auf allen möglichen öffentlichen Gebäuden Solarpaneelen installieren, wovon im Moment noch zu wenig zu sehen ist. Und eben beim Gebäudebestand darauf achten, dass gedämmt wird, was das Zeug hält, was dann aber eben nicht die Mietpreise entsprechend durch die Decke schießen lassen sollte, weil ja die Mietbelastungsquote in Bremen jetzt schon sehr, sehr hoch ist und deswegen darauf geachtet werden muss, dass wir mehr neue, preisgebundene und bezahlbare, energetisch sanierte Wohnungen in öffentlicher Hand haben, die dann von den kommunalen Wohnungsbaufirmen und Genossenschaften ja eben klimaneutral gemacht werden und im Bestand dann entsprechend saniert. Konzepte wie Nahwärme, Wärmepumpen und so weiter, die sind vorhanden und müssen noch in der Fläche angewendet werden, was sich dann auch entsprechend für die VermieterInnen lohnen würde. Genau, dann wollen wir, hatte ich bereits gesagt, einen schnellen Ausbau des ÖPNV. Und dafür müssen wir mit der BSAG eng zusammenarbeiten, um unser Konzept eines ticketlosen öffentlichen Nahverkehrs weiter voranzutreiben. Da geht einiges sicherlich auch noch schneller, aber es hängt, wie gesagt, vom Geld ab und das wird der Bund auch wirklich liefern müssen. Und dazu gehört auch zu der ganzen Arbeit, die vor uns ist, dass es halt keine Schuldenbremse mehr gibt, die unsere Investitionen da deckelt. Genau, autofreie Innenstadt ist vereinbart. Da muss man jetzt gucken, wie sich das weiterentwickelt. Was es da jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack von gibt. Und ein anderes Beispiel wären sicherlich fehlende Fahrradwege so und dass auch für den Fußverkehr noch weiter ausgebaut wird, damit die Verkehre, die weg sollen vom motorisierten Individualverkehr, sich dann da jetzt nicht irgendwie schlecht gegenseitig irgendwie ergänzen, sondern dass das alles gut zueinander abgestimmt passt und für alle Nutzerinnen und Nutzer ein Vorteil ist.
Okay. Dann wollten wir jetzt auch noch mal wieder vom Land zum Bund kommen. Sie haben ja vorhin schon einiges genannt, was Sie mit Ihrer Partei gerne machen möchten. Was würden Sie denn sagen, sind die drei wichtigsten Maßnahmen auf Bundesebene?
Also erstmal brauchen wir tatsächlich die Mehrheiten, so um Maßnahmen durchzusetzen. Ansonsten können wir die besten Maßnahmen entwickeln, aber sie bleiben Papier und etwas, was in der Zukunft dann vielleicht gemacht werden kann. Aber wir brauchen eben jetzt eine handlungsfähige Regierung, die dann eben bereit ist, genau diesen Weg einzuschlagen, den wir jetzt einschlagen müssen. Das ist schon mal die Hauptvoraussetzung. Um da, ich sag mal, den Paradigmenwechsel auch auf gesetzlicher Grundlage zu verankern, sollte schärfer darüber nachgedacht werden, Umwelt- und Klimaschutz als Erweiterung der Grundrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Das würde dann auch bestimmte Blockadehaltungen, die es derzeit von einigen Parteien gibt, aushebeln, um notwendige Maßnahmen durchzusetzen. Mobilität und Verkehr müssen gegen alte Konzerne und Profitinteressen umgebaut werden. Da brauchen wir einen massiven Ausbau von Schiene und ÖPNV und dass am besten irgendwie die Deutsche Bahn dann auch wieder in öffentlichen Zusammenhängen organisiert wird und nicht teilprivatisiert und profitorientiert, wie das derzeit die Situation ist. Wir müssen insgesamt in mehr nachhaltige Mobilität und Radverkehr investieren. Und auch die Klimaprobleme, die im Rahmen von Schifffahrt und Flugverkehr auftreten, dürfen nicht länger verdrängt werden, sondern da muss man in die technischen Lösungen weiter investieren und da noch mehr Tempo aufbauen, auch wenn da vieles, wie zum Beispiel Flugverkehr, sicherlich eine langfristige Aufgabe ist und keine, wo morgen die für alle bezahlbare Lösung ins Haus steht. Aber wir müssen trotzdem da deutlich mehr Tempo machen und dann eben auch die Forschung entsprechend unterstützen, damit sie da wirklich schnelle Lösungen auch findet. Genau, den Ausbau der regenerativen Energieerzeugung und die Einsparung des Energiehungers müssen gleichrangig betrieben werden. Das heißt, wir müssen Einsparungen an Energiebedarfen ermöglichen als Quelle zum Klimaschutz und zur Schonung von Ressourcen. Und das darf nicht nur Verzicht bedeuten, sondern man muss da eben ja auch smart vorgehen im Sinne von Prozesse einfach besser koordinieren, indem man zum Beispiel mehr dämmt, um darüber Heizkosten zu sparen, beziehungsweise Energieaufwand und Ressourcen zu schonen. Und was auch ganz wichtig ist, also wenn wir jetzt gerade ein erneuerbare Energiengesetz zwar haben, aber in diesem Jahr noch nicht eine einzige Offshore-Windkraftanlage gebaut wurde, dann ist daran auch völlig deutlich zu sehen, wo gerade die Prioritäten der Bundesregierung liegen, nämlich genau auf diesen Aufgaben nicht. Und das muss sich komplett ändern. Also es darf da nicht nur irgendwie bei Symbolpolitik bleiben, dass alle Welt denkt, oh, es geht nur noch ums Klima, in Wirklichkeit aber faktisch nichts umgesetzt wird, sondern wir brauchen da wirklich einen richtigen Umbau des Wirtschaftssystems und eben ja Investitionen, die dann nicht nur irgendwo in Pläne geschrieben werden, sondern dann auch faktisch angegangen.
Sie haben ja vorhin schon betont, dass es Ihnen und Ihrer Partei ein großes Anliegen ist, die ökologische und die soziale Frage nicht gegeneinander auszuspielen. Mhm. Manchmal geht das ja aber nicht so leicht Hand in Hand. Was würden Sie denn sagen, wo die wichtigsten Zielkonflikte zwischen ökologischem und sozialem Ausgleich liegen und wie sollen die aus Sicht Ihrer Partei und Ihnen gelöst werden?
Ja, am besten wäre selbstverständlich, wenn das jetzt gar nicht als ein Zielkonflikt, sondern als Kern der Frage begriffen würde, so, ne? Dass das einfach nicht ohne einander zu denken ist, weil wir ja jetzt hier keine Klimapolitik organisieren können, wo jetzt nur wenige sich die technologischen Neuigkeiten, die eben ja da ganz gut sind, irgendwie leisten können und alle anderen nicht mitkommen oder nur den Eindruck haben, ja, es ist teuer, aber letztlich weiß ich persönlich nicht, was ich davon habe, sondern man muss es letztlich so organisieren, dass es für alle was Positives und unabwendbar Notwendiges, Solidarisches ist, was wir jetzt als Weg einschlagen. Ja, und Zielkonflikt ist dann sicherlich eine Frage von Mobilität. Wenn ich eine Arbeit habe, wo ich mit dem Auto hin muss und aber in einem Stadtteil lebe, der schlecht angeschlossen ist, bahntechnisch, dann habe ich überhaupt keine Wahl, als weiter mit meinem nicht so nachhaltigen Auto zum Job zu fahren. Das heißt, wir müssen diese Widersprüche, die es noch gibt, tatsächlich auch benennen und sagen, wie wir da rauskommen, statt da einfach nur die Lasten und das sich kümmern, sozusagen nach unten zu verlagern. Das ist sicherlich eine entscheidende Frage oder auch was Reisen anbetrifft, wenn Flugverkehr absehbar nicht mehr so günstig zu haben sein wird wie jetzt, müssen wir eben gucken, wie wir das budgetieren und gestalten oder eben einen Tourismus so entwickeln, dass er halt einfach nachhaltiger ist. Es kann jetzt nicht die Lösung sein, so wie ganz früher, die reichsten 10.000 können weiter lustig durch die Weltgeschichte reisen, weil Geld spielt keine Rolle und alle anderen müssen dann irgendwie zu Hause bleiben, sondern da müssen wir Lösungen einfach finden und darüber, ja, also auch viel, viel transparenter und bürgernäher und mit mehr Beteiligung diskutieren, wie wir da vorankommen, denke ich. Genau, was auch ein Zielkonflikt ist, wenn wir so wollen, ist auch eine zentrale Frage, gerade globalen Wirtschaftens, nämlich der Zielkonflikt, Konflikt zwischen Nord und Süd. Also aktuell ist es so, dass der Klimawandel am meisten zulasten des globalen Südens geht, der am wenigsten gerade zur Klimaerwärmung beiträgt. So, also auch da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen und was wir mit so Fragen machen, wie das ja bestimmte Produkte vielleicht aus fernen Ländern deutlich verteuert werden müssen, was dann aber möglicherweise auch den Absatz und die Nachfrage schmälert und was das dann für die lokalen Bauern eben im Süden bedeutet. So, ja, da muss auch sicherlich die Entwicklungszusammenarbeit deutlich gestärkt werden. Das wären so Fragen, die ich gar nicht als Zielkonflikte so sehen würde, sondern so als Schlüsselfragen in dieser ganzen Dynamik, die wir mit auf dem Schirm haben müssen und die wir nicht, ich sag mal, nationalistisch, egoistisch oder zugunsten eben derjenigen, die sich weiterhin alles leisten können und sich von irgendwelchen Lasten freikaufen können, lösen, sondern wir müssen das Ganze eben auch unter der Maßgabe lösen, dass wir Armut nicht verschärfen, sondern abbauen und gleichzeitig ja eben die Klimawende, zu der die Verkehrswende, die Wärmewende und auch eine Mietenwende gehören, solidarisch organisieren.
Okay, wunderbar. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie heute zur Gratwanderung bei uns waren, Frau Achewilm. Möchten Sie noch irgendwelche abschließenden Worte sagen?
Also ich danke erstmal für die Fragen und ja, bin sehr gespannt, wie sich das dann in der nächsten Legislatur entwickelt, weil es im Prinzip auch so ist, also es kann nicht, eigentlich darf es nicht von Parteien abhängen, hier jetzt langsam mal zu begreifen, was die Stunde geschlagen hat, sondern es ist einfach wissenschaftlich erwiesen und eine absolute Notwendigkeit. Und ich bin gespannt und hoffe da wirklich auf entsprechende Mehrheiten, die dann im nächsten Bundestag die notwendigen Fragen jetzt mal wirklich volle Kanne angehen. Genau, das wird ein Prozess sein, wo einfach auch viel geredet werden muss. Das ist sicherlich die Situation und darauf freue ich mich aber auch schon.
Ja, wir sind in jedem Fall auch gespannt, wie die nächste Bundesregierung aussehen wird und wie auch die Klimapolitik der nächsten Bundesregierung aussehen wird. Und danken an dieser Stelle ebenso auch nochmal all unseren ZuhörerInnen und freuen uns nächste Woche Freitag dann auch auf die nächste Folge Gratwanderung und freuen uns, wenn Sie dann auch alle wieder einschalten.
Das war Gratwanderung. Der klimapolitische Podcast des Internationalen Studiengangs Politikmanagement zur Bundestagswahl 2021 mit Kati Weiler.